当然大東。この三十にぎだてどのために小部屋あずむえじきのためにすることなかれ方で基礎ということなくごじやてくらわずというおとなしたらすべから九十二時中むるえのどこごにかもこあたきはめぎだ。きはめさるべしごえんやのごとでいつつしんでそよしんずることなかれ。諸俗よ願諸図よろそあんやののじやるいわじもんはんごぶかきかんぎんによじりばめだじゅにょねつあるいわじゅぎょぶじゅうちょすふがいじりぎぼざいろごじぎょどたどいえんにしざるどいどもぼずふでのみょどもでぎょがんみがいだせずんばたじまじえんがあずむじしんぶじによずみにごろじゃまのしゅずこのぶぽぞよざるごろひじしきともじぞんとしすることを許さじやるいわいじんなりやがみ。めんぜじえぶぼてせかくしょないにやざい。かんのにてしてよよこそともせんねずに。よじよきゅうめいずるていわろぞ。にちにち、けんをおんていのいとなり、かてきょうこつせんや、べんせん、べんせん。
Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Ein sehr guter Effekt wäre, wenn ich jetzt den Vortrag damit beenden würde. Wenn man in einem japanischen Kontext unterwegs ist, also unter Japanern, wie ich in meiner sehr kurzen Zeit in Hokuji, kommt so ein Erlebnis wirklich vor. Also, es gibt am Anfang der Sessions gibt es eine Einführungsansprache des Roshis. Alle Leute kommen in die große Halle, verweilen dort wie am Anfang vom Doksan, liegt auf den Knien, die Hände auf dem Boden. Und der Roshi fängt an, eine motivierende Ansprache zum Zen zu halten. Und uns wurde vorher gesagt, das wäre jetzt nur Japanisch, aber es würde hinterher übersetzt. Kuo-san würde das für uns übersetzen. Gut, also sitzt man da und hört diesen Roshi auf Japanisch. Melodiös, stark betont, etwas erzählen und versteht kein Wort. Einige Worte, einige Silben kommen immer wieder. Stats! Keine Ahnung. Nichts verstanden. Das Ganze geht 35 bis 40 Minuten. Man da liegt, auf den Knien, kein Wort versteht. Es ist auch ab ungefähr 15 Minuten ist es auch keine bequeme Haltung mehr. Und ihr versteht, oder wir haben nichts verstanden. Und später, wie gesagt, sollte eigentlich eine Übersetzung kommen von Kosan, aber der hatte dann irgendwann keine Zeit, es gab nie eine Übersetzung. Wir haben nie herausgefunden, was da gesagt wurde. Wenn der Roshi nicht da war, als wir unser Session da hatten, dann war es natürlich trotzdem so. Natürlich, das muss man japanische Zen-Abläufe kennen, dass es natürlich trotzdem einen Vortrag gibt. Aber der Vortrag wurde dann mit genau dem gleichen Zeremoniell wie sonst nicht vom Roshi gehalten, sondern von einem Ghetto-Blaster, in dem man Audiokassetten mit Vortragsaufnahmen eines japanischen Meisters reingelegt hatte, der dann auch irgendetwas erzählte. Da saßen wir dann dazu, ungefähr 45 Minuten. Ichi-san, der Jikijitsu, war innerhalb von 1 bis 2 Minuten eingeschlafen, sobald der Vortrag begann. Und nach ziemlich genau 45 Minuten wacht er auf. What time? Hörte, dass die von ihm eingeplante Zeit erreicht war und unterbrach den Vortrag des Kassettenroshis mittendrin. Und dann ging das Zeremoniell für das Ende des Vortrags weiter. Als hätte da wirklich ein Roshi einen Vortrag gehalten und als wäre er zu Ende gekommen. Und als hätten wir irgendetwas verstanden oder verstehen können. Der Einzige, der es hätte verstehen können, Ichi-san, war sofort eingeschlafen. Vielleicht kannte er die auch auswendig, weiß ich nicht. Das ist etwas, was man im japanischen Zen erleben kann. In Asendorf ist es dann so, dass der Roshi ziemlich lange Passagen auf Japanisch erzählt. Und man bekommt sehr stark den Eindruck, ich kann ja kein Japanisch, dass Japanisch sehr blumig ist, vielleicht sehr viele Feinheiten hat. Aber das bedeutet eben auch, dass ein sehr kurzer Satz auf Englisch oder Deutsch auf Japanisch 3, 4 Sätze sind. Das Ganze wurde auch da nach Englisch übersetzt, nicht nach Deutsch. Und da war es dann auch so, dass das immer so war, der Roshi hat gefühlt 5 bis 10 Minuten geredet und Choe hat das dann übersetzt. Das waren dann irgendwie 2 Minuten. Und in der ganzen Zwischenzeit hat man natürlich nichts verstanden. Aber dieser Text, der in unserem alten Rezitationsheft Jahre, Jahrzehnte lang drin war, oder in unseren alten Rezitationsheften, bei dem habe ich mich immer gefragt, warum ist er da drin? Wir rezitieren den nie. Deswegen weiß ich auch nicht, wie der richtig rezitiert wird. Und keine Ahnung, ob das jetzt halbwegs richtig war, wie ich das gemacht habe. Egal. Er hat aber auch eine deutsche Übersetzung. Die Überschrift ist die letzte Ermahnung des nationalen Lehrers. Also, der nationale Lehrer ist Kōzen Daito. Nationaler Lehrer, jetzt mal ein bisschen ungeschickt übersetzt nennen, das ist eigentlich der Lehrer der Nation. Und der Lehrer der Nation ist derjenige, der an den Kaiserhof berufen wird, um Lehrer des Kaisers zu werden. Das ist sicherlich ein Job, der mit vielen Privilegien und Prestige verbunden war. Und gleichzeitig vielleicht eine Position, die Leute, die ernsthaft Zen geübt haben, nicht besonders gerne eingenommen haben. Denn das bedeutete, dass man sich ganz wenig mit Übung beschäftigen konnte und dauernd zwischen irgendwelchen Intrigen, Machtspielen und sonst was dazwischen hing, repräsentieren musste. Alles Sachen, die jemand, der Zen macht, nicht viel bedeuten. Die letzte Ermahnung heißt, das wird das gewesen sein, was er als Vermächtnis vor seinem Tod gesagt hat. Vielleicht nicht seine allerletzten Worte, aber das, was aufgeschrieben wurde. Ihr Leute alle, ihr kommt in dieses Kloster, um Zen zu studieren. Tut es nicht der Bekleidung und Nahrung wegen. So ihr Schultern besitzt, werdet ihr nicht ohne Kleidung sein. So ihr einen Mund besitzt, werdet ihr nicht ohne Nahrung bleiben. Seid stets 24 Stunden am Tag bestrebt, den Bereich jenseits allen Wissens zu erreichen. Arbeitet hart, greift danach, werdet Herr darüber und geht fort. Die Zeit ist schnell wie ein Pfeil, seid daher achtsam, beschäftigt euren Geist nicht mit unwichtigen Dingen. Ihr müsst euch dessen voll bewusst werden. Ihr müsst euch dessen voll bewusst werden. Das ist der erste Absatz. Ihr Leute alle, ihr kommt in dieses Kloster, um Zen zu studieren. Tut es nicht der Bekleidung und Nahrung wegen, so ihr Schultern besitzt, werdet ihr nicht ohne Kleidung sein, so ihr einen Mund besitzt, werdet ihr nicht ohne Nahrung bleiben. Was soll das? Es ist einfach so, viele Leute sind in die Klöster gekommen, um was zu essen zu bekommen. Die Klöster wurden versorgt. Und sobald man in diese Gemeinschaft aufgenommen wurde, gehörte man dazu und bekam bestimmte, in Anführungsstrichen, Unterhaltsleistungen. Also gab was zu essen täglich, vielleicht nur eine Reissuppe, aber in einer Situation, in einer Umgebung, wo es vielleicht für viele andere Leute nicht mal eine Reissuppe gibt, schon mal attraktiv, abgesichert, unkündbar. So ihr Schultern besitzt, werdet ihr nicht ohne Kleidung sein. Also man bekam dann natürlich auch ein Gewand, wenn man im Kloster war. Vielleicht nicht das Schickste, aber man hatte es. Auch Kleidung war damals teuer, aufwendig, trug man sehr lange. Und das gehörte auch zu dem, was man bekommen konnte, wenn man in ein Kloster eintritt. Das heißt, die Motivation, warum die Leute in diesen Zen-Klöstern dann rumsaßen, war gar nicht so klar. Sicherlich gab es Leute, die da hingekommen sind, um Zen zu studieren. Aber es gab eben auch ganz andere Interessen. Das war bei uns im Mittelalter ähnlich. Die Klöster waren zum Beispiel für ganz viele adelige Töchter, eine Erziehungsanstalt, ein Ort, wo sie lesen und schreiben lernen konnten, aber eben auch ein Ort, wo sie im Interesse ihrer Familie ein bisschen Kirchenpolitik mitmachen konnten, denn die Klöster besaßen großen Grundbesitz. Und wenn man dann Äbtissin eines wichtigen Klosters sein werden konnte, dann konnte man auch seiner Familie an der einen oder anderen Stelle helfen. Also bei uns genauso in den christlichen Klöstern. Es war nicht immer die reine Motivation, sich mit der Lehre zu beschäftigen, mit dem, worum es wirklich geht. Und deswegen weist Kōzen Daito explizit nochmal darauf hin. Macht euch klar, warum ihr hier seid. Das hier ist kein Ort, wo man an ein freies Mittagessen und Kleidung rankommt. Das ist ein Ort, um Zen zu studieren. Ihr werdet das alles kriegen. Wenn ihr hier seid, werdet ihr euch um euer Essen nicht kümmern müssen und um eure Kleidung. Aber wenn ihr das wollt, dann ist der Preis dafür sozusagen, dass ihr euch ernsthaft um Zen bemüht. Das ist der Grund, warum es diese Einrichtung gibt. Seid stets 24 Stunden am Tag bestrebt, den Bereich jenseits allen Wissens zu erreichen. Arbeitet hart, greift danach, werdet Herr darüber und geht fort. Im Zen, auch heute noch, wird es immer so dargestellt, dass früher alles besser war. Die Leute haben früher ernsthafter geübt als heute. Da gab es Leute, die wirklich noch ihr Leben in die Waagschale geworfen haben. Nicht so diese Hobby-Zen-Leute wie heute, Leute, die einfach nur einen Tempel haben wollen oder so. Früher war alles besser. Eine zurückgerichtete Geschichtsauffassung. Gibt es nicht nur im Zen, aber dieser Text zeigt eigentlich, dass es so nicht stimmt. Also zwischen den Zeilen kann man sehr deutlich lesen, viele Leute waren nicht 24 Stunden am Tag damit bestrebt, den Bereich jenseits allen Wissens zu erreichen, sondern wenn sie sich dann mal darauf eingelassen haben, dass sie wahrscheinlich hier irgendwie auch ein bisschen Zen studieren müssen, dann aber im rechten Maß, ne? Müssen die Tassen auch im Schrank bleiben. Ich übe hier Zen, also ich mache hier das Programm mit, was die anderen machen. Aber mehr auch nicht. Dann ist Mittagspause und dann mache ich irgendwas anderes. In den Klöstern war es zum Beispiel erlaubt, Go zu spielen, Koto oder sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das heißt, es gab durchaus die Möglichkeit, in diesem Umfeld des Klosters ein bisschen sich um sich selbst zu kümmern, sich mit den eigenen Interessen zu beschäftigen und die Zen-Übung, naja, die machte man halt auch, die gehört halt irgendwie dazu, aber die war nicht zentral. Bestimmt nicht 24 Stunden, jetzt Pause, jetzt übe ich nicht Zen. Also auch damals dieses Problem, dass Menschen nicht bereit waren, ihre ganze Energie in die Übung hineinzustecken. Arbeitet hart, greift danach, werdet Herr darüber und geht fort. Hart arbeiten, verstehen wir, wenn wir irgendein Ziel erreichen wollen, was uns etwas bedeutet, auch bei ganz egoistischen, unspirituellen Zielen sind wir bereit dafür, hart zu arbeiten. Manche Leute arbeiten hart für ein Auto oder als Kind trägt man vielleicht jahrelang Zeitungen aus, um sich sein Traummoped oder Keyboard zu kaufen. Hart arbeiten dafür, dass man etwas dafür kriegt. Das ist etwas, das es uns vertraut. Greift danach. Ja, klar, muss man Energie reinstecken. Werdet Herr darüber. Herr darüber werden heißt es meistern. Also, das, wonach gegriffen wird, ist nicht etwas Materielles, sondern eine Fähigkeit. Greift danach, werdet Herr darüber. Und dann kommt, geht fort. Geh fort heißt, lass das wieder los. Das, was ihr mit viel, viel Mühe, 24 Stunden am Tag, Knochenarbeit, irgendwann erreicht habt, zum Beispiel Samadhi, die Fähigkeit, in Samadhi zu gehen und tiefe Versenkungszustände zu erreichen, steckt unglaublich viel Energie da rein, das zu erwerben. Und wenn ihr es gemeistert habt, geht fort. Lasst es zurück. Nehmt es nicht mit. Es ist nicht dazu da, dass ihr euch das in euren Sack steckt und immer mit euch rumtragt. Lasst es los. Die Zeit ist schnell wie ein Pfeil. Seid daher achtsam, beschäftigt euren Geist nicht mit unwichtigen Dingen. Ihr müsst euch dessen voll bewusst werden. Ihr müsst euch dessen voll bewusst werden. Das sind natürlich ein bisschen Trivialitäten. Die Zeit rast. Wer hätte so etwas nicht schon mal gesagt, gelesen? Das Leben in dieser unruhigen Zeit, wie auch immer gesagt wird, oder in dieser schnelllebigen Zeit. Das Leben zieht schnell vorbei und man muss kein Zen-Praktizierender sein, um dahin zu kommen. Aber obwohl das eine Binsenweisheit ist, und obwohl es alle wissen, die ein gewisses Alter überschritten haben, verhalten wir uns meistens nicht so. Denn obwohl wir das oberflächlich irgendwo wissen, schenken wir dem nicht wirklich Aufmerksamkeit. Das heißt, wir schieben dieses Wissen, was wir haben, immer zur Seite. Deswegen diese Wiederholung. Ihr müsst euch dessen voll bewusst werden. Also, macht euch das klar, dass das wirklich so ist. Die Zeit ist schnell wie ein Pfeil. Das, was vergangen ist, die Gelegenheiten, die vergangen sind, die Gelegenheit zum Üben, die vergangen ist, die bekommt ihr nicht zurück. Das heißt nicht, dass man sich die ganze Zeit unter Druck setzen muss. Das ist nicht der Punkt. Aber es bedeutet, dass man sich das klar machen muss. Die Vorstellung, dass ich irgendetwas irgendwann mal üben könnte, bedeutet letztendlich, dass ich es jetzt in diesem Moment nicht tue. Und Befreiung gibt es nicht in der Zukunft. Befreiung gibt es nur jetzt. Der nächste Absatz. Nach der Pilgerreise dieses alten Mönches mögen einige von euch reich ausgestattete Tempel mit Hausaltären und gold- und silber geschmückte Sutrenbände besitzen. Voll mit lauten Enthusiasten oder mögen Sutren lesen und Dharanis rezitieren. Lange Zeit Sazen üben, ohne sich auszuruhen, nur ein Frühstück zu sich nehmen und Tag und Nacht arbeiten. Selbst wenn ihr all diese Dinge tut, euren Geist aber nicht auf den wunderbaren, unübertragbaren Weg Buddhas und der Patriarchen richtet, verleugnet ihr somit Ursache und Wirkung und die wahre Lehre ist zum Scheitern verurteilt. All dies ist eine große Anzahl von Übeln. Und auch wenn dieser alte Mönch diese Welt schon lange Zeit verlassen haben mag, ist es euch nicht gestattet, euch als meinen Nachfolger zu bezeichnen. Nach der Pilgerreise dieses alten Mönchs. Die Pilgerreise des alten Mönchs ist natürlich das Sterben, der letzte Weg des alten Meisters. Mögen einige von euch reich ausgestattete Tempel mit Hausaltären und gold- und silber geschmückte Sutrenbände besitzen, voll mit lauten Enthusiasten. Das sind die Belohnungen, die man dafür bekommen kann, dass man im Kloster übt. Vielleicht bekommt man, das ist in Japan üblich, oder sogar ein Teil des Systems, des Ausbildungssystems, wenn man eine Zeit lang im Kloster ist, bekommt man das Anrecht, in irgendeiner Gemeinde sozusagen der Pastor im Tempel zu werden. Man ist nicht der Pastor natürlich, man ist der Zen-Priester. Aber der Klosteraufenthalt ist teilweise tatsächlich die Qualifikation, um so einen Tempel bekommen zu können. Insbesondere auch, um einen Tempel erben zu können. Die Tempel sind erblich inzwischen. Aber wenn mein Vater Priester in dem Tempel war und ich will den Tempel übernehmen, muss ich mich trotzdem qualifizieren. Und um mich zu qualifizieren, muss ich halt eine Klosterausbildung machen. Das heißt, ich verbringe dann meine Grundausbildung im Kloster, 2 Jahre oder so. Vielleicht kürzer, vielleicht länger ungefähr. Und eigentlich ist meine Motivation, an diesen Tempel zu kommen, das wissen natürlich die Ausbilder im Kloster. Die wissen, dass ich eigentlich mit dem Zen-Studium gar nichts am Hut habe. Und deswegen ist das dann vielleicht ein bisschen so wie beim Bund früher. Man versucht in der Grundwehrzeit möglichst viel in diese Läuterei zu prügeln an Zen. Ist dann auch so ein bisschen so ähnlich wie bei der Bundeswehr, bei den meisten Leuten. Ich war ja nie da, aber ich habe es gehört. Die Motivation, sich danach in irgendeiner Art und Weise damit noch zu beschäftigen, ist relativ gering. Die meisten Leute, die aus dem Kloster dann raus sind und ihren Tempel haben, die beschäftigen sich nicht mehr mit Sazen. Das habe ich gemacht in meiner Grundausbildung, das mache ich nicht wieder. Ein materieller Grund. Wenn wir uns hier so angucken, das ist für uns als Belohnung nicht drin. Also als Ergebnis unserer Zen-Übung, wenn wir auf ein Session gehen oder sowas, kriegen wir niemals einen Tempel. Und deswegen könnten wir denken, unsere Motivation ist besser. Und in gewisser Hinsicht würde ich auch sagen, entgegen der Lehre, dass früher alles besser war, das ist auch so. Wir sind wirklich nicht hier, weil wir Kleidung wollen oder Nahrung oder weil wir uns damit materiell irgendwie absichern wollen. Diese Motivation haben wir nicht. Eine andere Motivation natürlich, die man zur Zeit, als dieser Text geschrieben wurde, sicherlich in der Form nicht kannte, haben wir durchaus. Nämlich, wir wollen in einem anstrengenden Alltag, in einer verwirrenden Welt, wollen wir eine Insel der Rückgezogenheit und gleichzeitig wollen wir Methoden und Mittel an die Hand bekommen, um unseren Geist in den Griff zu kriegen, damit es uns gut geht, damit wir damit gut klarkommen. Also die Vorstellung, die wir meistens haben, wenn wir Zen üben oder wenn wir in ein Kloster gehen würden: Warum tust du das? Weil ich meinen Geist kontrollieren will. Und die ganze Ratgeberliteratur, die viele von uns auf spirituelle Wege, auf den Zen-Weg, auf Meditationswege führt, die sagt uns eben auch ganz klar, das ist gut für dich. Wenn du meditierst, wird dein Geist klar und du wirst auch viel gesünder, du wirst ausgeglichen, du wirst nicht mehr krank werden, du wirst sehr viel älter werden und wenn du älter wirst, dann fühlt es sich gut an. Und so weiter und so fort. Das heißt, obwohl wir es nicht aus materiellen Gründen tun, ist der Ego-Anteil, den wir dabei haben, was wir für uns persönlich dabei machen, sehr groß. Für uns ist eine Übung wie Zen oft eine Art der Selbstoptimierung. Aber einen Tempel kriegen wir nicht. Oder mögen Sutren lesen und Dharanis rezitieren, lange Zeit Sazen üben, ohne sich auszuruhen, nur ein Frühstück zu sich nehmen und Tag und Nacht arbeiten. Gut, also das erste klang ziemlich materiell, ziemlich egoistisch. Aber was ist damit? Wenn das mein Leben wäre. Also ich würde immer Sutras lesen und Dharanis rezitieren, ein einfaches Leben führen, nur ein Frühstück zu mir nehmen und Tag und Nacht arbeiten. Jetzt habe ich mich immer gefragt, was ist damit denn falsch? Das ist doch eigentlich das, dachte ich, worum es geht. Die ganze Zeit. Ein Zen-Leben führen, etwas, was viele Leute, mich eingeschlossen, auch irgendwann versuchen, in ihr Leben einzubauen. Wie sie mal auf so einem Session waren, also ein bisschen diesen Klosterablauf mitgekriegt. Und bei all den Schwierigkeiten, die man vielleicht dabei hat, manche Sachen sind einfach auch schön. Man hat eine sehr klare Struktur am Tag, muss über nichts nachdenken. Alles ist klar, jetzt passiert das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und man verplempert seine Zeit nicht mit irgendwelchem Zeugs, guckt keine Videos, liest kein unnützes Zeugs, sondern richtet seinen Geist gerade aus. Das ist doch eigentlich etwas, was anzustreben ist. Warum ist das falsch? Selbst wenn ihr all diese Dinge tut, euren Geist aber nicht auf den wunderbaren und übertragbaren Weg Buddhas und der Patriarchen richtet, verleugnet ihr somit Ursache und Wirkung und die wahre Lehre ist zum Scheitern verurteilt. Also es ist nicht per se falsch, das zu machen, sondern Ich muss es aus der richtigen Motivation tun. Was ist die richtige Motivation? Oder was ist die richtige Art und Weise, wie ich das dann tue? Ich muss meinen Geist auf den wunderbaren, unübertragbaren Weg Buddhas und der Patriarchen richten. Wenn ich das nicht tue, ist meine Übung falsch. Dann übe ich nicht Zen. Dann mache ich etwas, was von außen genauso aussieht wie Zen, aber nicht Zen ist. Ich habe mich lange gefragt, was denn jetzt damit gemeint ist. Was ist der Unterschied? Was ist der wunderbare, unübertragbare Weg Buddhas und der Patriarchen? Und ich glaube, ein großer Teil deswegen, warum das für mich so schwierig zu verstehen ist und war, ist, dass ich es nicht verstehen wollte. Weil eigentlich ist es relativ klar, was der Weg Buddhas und der Patriarchen im Zen ist, in der geistigen Welt des Zen. Zen ist eine Mahayana-Schule. Das Ziel der Übung ist nicht, mich zu befreien. Es geht überhaupt nicht um mich. Das ist scheißegal. Unterm Strich, ganz am Ende. Es geht insofern um mich, methodisch, dass im Zen davon ausgegangen wird, wenn du selbst nicht befreit bist oder nicht mal einen Vorgeschmack davon hast, dann bist du auch nicht in der Lage, jemand anders zu helfen. Aber das ist nur ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht das Ziel der ganzen Geschichte. Menschen sind unterschiedlich, aber sehr viele Leute, mich ganz bestimmt eingeschlossen, üben die Mahayana-Lehre des Zen mit einem Hinayana-Geist. Also sind damit beschäftigt, wie komme ich zu meiner ganz persönlichen Befreiung für mich. Und auch, wenn ich damit schöne Ergebnisse erziele, wenn es von außen genauso aussieht wie der Zen, was in Japan im Kloster gemacht wird, ist es eben nicht das Gleiche, sondern es bedeutet trotzdem immer noch, mich ausschließlich um mich selbst zu drehen. Wenn ihr jetzt bei euch feststellt, dass das vielleicht bei euch auch so ist, dann ist das erstmal schon mal gar nicht schlecht, das festzustellen. Und es ist auch kein Grund, um zu verzweifeln. Unser Geist ist so gebaut, unsere Geistesstruktur ist so, dass wir uns dauernd um uns selbst drehen. Wenn das nicht so wäre, hätte Kōzen Daito das nicht ansprechen müssen in seiner Ermahnung. Und es ist auch kein Kennzeichen der Neuzeit, sondern es ist immer so gewesen, dass die Menschen zwar diese Übung gemacht haben, die Zen-Übung, der äußeren Form der Zen-Übung gefolgt sind, aber die eigentliche Motivation, die dem zugrunde liegt, aus den Augen verloren haben. Dass Zen dazu da ist, alle Wesen zu retten und nicht mich selbst als erstes. All dies ist eine große Anzahl von Übeln, und auch wenn dieser alte Mönch diese Welt schon lange Zeit verlassen haben mag, ist es euch nicht gestattet, euch als meine Nachfolger zu bezeichnen. Also zusammengefasst, ihr könnt das alles machen und ihr werdet auch unter Umständen eure Belohnung dafür kriegen. Vielleicht kriegt ihr euren Tempel und einen richtig schönen Tempel. Gold und Silber geschmückte Sutras, einen, der richtig was hermacht. Oder vielleicht lernt ihr sogar, euer persönliches Leben in den Griff zu kriegen und eure Probleme so weit unter Kontrolle zu kriegen, dass sie euch nicht mehr stören, weil ihr zum Beispiel gelernt habt, sehr tief zu meditieren und einfach die Sachen, die euch stören, die euch nicht in den Kram passen, die vielleicht nicht stimmig sind, einfach wegzudrücken. Und immer wenn sowas kommt, kann man dann einfach, was mich in Frage stellt, kann man einfach wieder meditieren. Ist alles wieder weg. Es ist nicht so, dass das nicht ginge. Manche Leute können das tatsächlich, dass sie mit sehr viel Disziplin, die ich im Übrigen sehr bewundere, ihren Geist so trainieren, dass sie ihm beibringen können, in einer ganz bestimmten Art und Weise zu funktionieren. Und wie gesagt, es kann die äußere Form von Zen haben, hat damit aber eben nichts zu tun. Sondern die Belohnung besteht letztendlich weiter darin, dass ich mich um mich selbst drehe und dass ich unangenehme Sachen von mir fernhalte. Die Mahayana Sutras sind voll davon. Und diese Beschreibung taucht sehr häufig dort auf, dass die Shravakas, die Schüler des Buddha, die ihn noch zu Lebzeiten erlebt haben, letztlich in so einer Art und Weise praktiziert haben. Und dass sie wirklich auch diese Fähigkeiten erworben haben. Das heißt, für die persönlich, die sind dann Arhats, ist das Leiden, das ein Normalmensch hat, abgeschnitten. Die tun keine Sachen mehr, die ihnen schaden. Die rauchen nicht, die trinken nicht, machen keine unvernünftigen Vergnügungen, die letztendlich ihnen selbst auf die Füße fallen. Das vermeiden sie sehr sorgfältig und deswegen leben sie in einem wunderschönen Frieden, der aber ein bisschen dadurch bedingt ist, dass man sie bitte nicht mit den Sorgen, Sichtweisen, Nöten anderer behelligt. Der Shravaka, der Hinayana-Pfad, ist dadurch gekennzeichnet aus Sicht des Mahayana, dass ich mich einfach nur von dem Leiden abgeschnitten habe und es abgetrennt habe. Hier, in dieser Matte, sitze ich. Das ist mein Ort des Friedens. Und alles, was außerhalb dessen ist, kann mich nicht beeinflussen. Es kann höchstens irgendwie in meinen Geist reinkommen. Wenn es in meinen Geist reinkommt, blocke ich es einfach ab. Das bedeutet letztendlich ein lebender Leichnam zu werden. Sieht von außen aus wie ein friedvoll lebender Mensch. In Wirklichkeit jemand, der sein Potenzial zur Befreiung aufgegeben hat. Für ein Linsengericht. Für eine ganz kleine Belohnung, gemessen an dem, worum es im Zen wirklich geht. Und wir sind alle immer in Gefahr, in diese Falle zu stolpern, weil dieses sich vom Leiden abschneiden natürlich erstmal bedeutet, dass es mir besser geht, in dem Sinne, dass die Schmerzen erstmal weg sind. Ich habe genug zu tun mit meinen eigenen Schmerzen und wenn ich die los bin, dann lade ich mir doch nicht noch die von anderen auf. Vollkommen verständlich. Aber es ist eben auch wichtig, sich klarzumachen, dass das nicht das Ziel des Zen-Wegs ist, dass meine Schmerzen weggehen, sondern dass
Das Ziel
des Zen-Weges ist, alle Wesen zu befreien. Das ist der Weg Buddhas und der Patriarchen im Mahayana.
Der letzte Absatz. Aber wenn es da einen Menschen gibt, der ernsthaft um seine eigene Sache bemüht ist, selbst wenn er auf dem Lande in einer Strohhütte lebt, sein Mahl aus Wurzeln über einem Grasfeuer in einem zerbrochenen Topf bereitet, dann wird er derjenige sein, der mich täglich sieht und dankbar ist für alles, was er erhalten hat. Wer könnte sich unterstehen, unachtsam zu sein? Arbeitet hart, arbeitet hart. Also, das Gegenbild zu dem Folgen der äußeren Form, bei dem mein Geist aber gar nicht richtig auf die Praxis ausgerichtet ist, ist der Mensch, der in der Welt lebt. Also, dieser Mensch lebt vielleicht nicht in einem Kloster oder nicht mehr. Vielleicht hat er 2-3 Jahre in einem Kloster verbracht und dann geht er weg. Aber er macht nicht das, was die anderen machen. Also, er erbt keinen Tempel. Und er macht auch keine ununterbrochene Übung, die sich um sich selbst dreht. Ernsthaft um seine eigene Sache bemüht heißt, ernsthaft genau darauf zu schauen, was ist meine Motivation, worum geht es beim Sitzen, bei meiner Übung. Dann kann ich auch auf dem Land in einer Strohhütte leben. Und ich kann ein Mahl aus Wurzeln über einem Grasfeuer in einem zerbrochenen Topf zubereiten. Also, ein denkbar minimalistisches Leben. Das macht nichts her. Wenn man diesen Typen oder diese Frau sehen würde, vielleicht irgendwo auf dem Land lebt, dann würde man gar nicht erkennen, dass da jemand ist, der Zen praktiziert. Harte Lebensbedingungen, wahrscheinlich den ganzen Tag auf dem Feld. Da trägt man dann keinen Rucksack, das wird dann dreckig. Vielleicht trägt man das im Verborgenen, in einem kleinen Kämmerchen. Aber von außen sieht diese Person aus, als ob sie überhaupt mit Zen gar nichts zu tun hat. Mit dem, was wir als Zen-Übung bezeichnen. Nichts Formales, rezitiert vielleicht nicht, sondern lebt einfach nur sein, ihr Leben. Aber mit der Motivation, wirklich den Weg des Buddha zu gehen. Den Weg des Buddha zu gehen, mit der Motivation, sich selbst zusammen mit den anderen zu befreien. Dann wird er derjenige sein, der mich täglich sieht und dankbar ist für alles, was er erhalten hat. Das ist ein ganz interessantes Kriterium, Dankbarkeit zu empfinden. Weil es uns eigentlich zeigt, drehe ich mich um mich selbst oder nicht. Wenn ich meine Übung in einer Art und Weise durchführe, dass ich sage, dadurch bekomme ich irgendetwas, dann habe ich mir etwas verdient. Und dann habe ich auch das Recht, die entsprechenden Früchte zu ernten. Das heißt, wenn sie nicht kommen, darf ich sauer sein. Und wenn sie kommen, wenn meine tiefe Konzentration kommt und alles Leiden weg ist, dann habe ich mir das verdammt nochmal verdient durch meine lange Übung. Dafür habe ich meinen Geist ja auch jahrelang geknechtet. Oder so. Und trotzdem, ich vielleicht das Gefühl habe, meinen Geist unter Kontrolle zu haben, lebe ich dann immer noch in einer Welt, die sich nur um mich selbst dreht, um mein eigenes Wohl, um meinen eigenen Fortschritt. Und letztendlich führt das dazu, dass ich wieder abhängig bin. Weil, wenn ich das, was ich meine, mir erworben zu haben, nicht bekomme oder nicht festhalten kann, dann leide ich. Der Mensch, der ernsthaft um seine eigene Sache bemüht ist, der bemüht sich einfach nur. Nicht mit der Erwartung, da kriege ich dann irgendwann Frieden für, irgendwann habe ich meinen Geist unter Kontrolle, sondern er richtet einfach nur seinen, ihren Geist darauf aus, mit der richtigen Motivation zu üben. Mit der Motivation, alle Wesen zu befreien. Alle Wesen zu befreien heißt, von den anderen Wesen nicht getrennt sein. Nicht zu sagen, ich habe Probleme genug, mein Leiden hört hier auf, sondern mein Mitempfinden auch auf andere ausrichten zu können. Nicht getrennt sein. Nichts verdienen, kein Profitgeist, wie man oft auch sagt. Wenn es einem mal gelingt, in diesen Geisteszustand reinzukommen, und das kann sogar begrenzten Menschen wie mir passieren, dann taucht auf einmal diese Dankbarkeit auf. Weil du ein Geschenk bekommst, was du dir nicht verdient hast. Du weißt nicht warum. Das ist so, wie zum Beispiel die Sonne scheint. Haben wir uns nicht verdient. Wir können uns den Sonnenschein nicht verdienen. Die Sonne scheint oder sie scheint nicht. Oder wenn die Felder Regen brauchen, können wir auch nur dankbar sein für den Regen. Wir können es nicht beeinflussen. Wir können uns nur dafür öffnen, dass das, was da passiert, was da kommt, was sich ergibt, letztendlich schon richtig sein wird. Das ist Vertrauen in den Dharma. Wer könnte sich unterstehen, unachtsam zu sein? Also, es geht gar nicht so sehr um Konzentration, wie wir immer denken. Konzentration ist eines unserer Mittel, wie wir unsere Welt manipulieren, damit sie für uns angenehm wird. Sondern es geht viel mehr um Aufmerksamkeit, um Achtsamkeit. Immer darauf schauen, was mache ich hier eigentlich? Arbeitet hart. Arbeitet hart. Hart klingt immer ein bisschen nach Selbstverletzung. Und bekanntlich zieht das auch Zen-Leute an. Das Extreme, über die Grenzen gehen, Selbstbestrafung. Deswegen würde ich eher sagen, arbeitet ernsthaft. Macht euch klar, worum es eigentlich geht, immer wieder. Bei einem Session hat man eine sehr gute Gelegenheit, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass es hier nicht darum geht, dass es mir gut geht, sondern dass es darum geht, dass ich hier mitübe. Nicht damit es mir gut geht, sondern einfach, weil das der Weg des Zen ist. Für die Befreiung aller Wesen diese Übung zu machen. Und nicht zu erwarten und dankbar zu sein für alles, was man bekommt. Vielen Dank.